Das Thema und der Text für heute ist im Prinzip Fortsetzung, wenn ich mich richtig erinnere, vom letzten Mal, als ich das letzte Mal hier war zum Gottesdienst. Da haben wir darüber versucht nachzudenken. Ihr lacht, habe ich jetzt was Falsches gesagt? Da haben wir darüber nachgedacht, wie ist das mit dem Danken, was hat das für Auswirkungen für uns und in unserem ganz normalen praktischen Leben. Das ist so ein bisschen der Anfang von dem, wo es um den Charakter des Glaubens geht. Und da machen wir heute so ein bisschen weiter mit einem Text aus dem großen Kapitel, wo es anhand von verschiedenen Beispielen und Biografien immer um den Charakter des Glaubens geht. Hebräer im 11. Kapitel, nur den 3. Vers, wo es heißt, durch den Glauben wissen wir, dass die Welt durch Gottes Wort geschaffen ist, sodass alles, was man sieht, aus nichts geworden ist. Man hat ja das so seit etlicher Zeit immer wieder, dass man sagt, naja, ob man das alles so ganz so genau nimmt, wie das da drin steht, das ist überhaupt nicht so wichtig. Wichtig ist das, nein, das unterstelle ich euch jetzt nicht, aber wichtig ist das, was am Kreuz geschehen ist. Der Rest ist teilweise vernachlässigbar. Es scheint so, dass das Neue Testament das anders sieht. Denn es fängt interessanterweise genau damit an, durch den Glauben wissen wir, dass die Welt durch Gottes Wort geschaffen ist, sodass alles, was geworden ist, aus dem Nichts entstanden, nein, wie heißt es, geworden ist, nochmal. Das war jetzt für mein Deutschempfinden ein bisschen merkwürdig, zweimal das gleiche Wort hintereinander. Wir sagen das ja auch, wenn wir Glaubensbekenntnis sprechen. Und manches Mal geschehen ja dann gleich ganz andere Gedanken in eine andere Richtung. Denn wir sind ja aufgeklärte Leute. Wir wissen, nee, wahrscheinlich war es doch ein bisschen anders. Ich will keine Auseinandersetzung haben heute mit dem Wort über die Schöpfung und dem, was da sonst im Allgemeinen verbraten wird, das führt uns in komische Geschichten rein, die brauchen wir gar nicht. Aber wir wollen festhalten, es bleibt nach wie vor, auch diese anderen Gedanken, die dem Wort Gottes widersprechen, bleiben nicht beweisbar. Und ein Physiker hat das vor einigen Jahren mal so gesagt, wissenschaftliche Erkenntnis ist lediglich das Festschreiben des zurzeit gültigen Irrtums. Kann man mal drüber nachdenken. Oder aber auch, ich weiß noch, ich habe mit Tochter Nummer 3, als die im Abi war, viele Debatten gehabt, ob Mathematik eine Wissenschaft oder eine Philosophie ist. Sie hat die erste Position vertreten, ich die zweite. Da kam ich von den alten Griechen her, denn was ist der wichtigste Satz in der höheren Mathematik? Nicht Pythagoras, sondern unter sonst gleichen Bedingungen. Das heißt, es ist ein geschlossenes System, es darf nichts von außen reinkommen, sonst funktioniert es nicht mehr. Aber das soll an Vorbemerkung an dem Punkt reichen. Erst einmal noch zwei, drei andere kurze Vorbemerkungen. Die erste, Glaube lebt immer und nur von der Offenbarung Gottes. In seinem Wort, verdeutlicht oder gelehrt durch den Heiligen Geist. Zweite Vorbemerkung, ich versuche die ganz kurz zu machen. Glaube erkennt Gott immer als den an, der er ist. Und ich nehme das mal einfach, das ist gar nichts Neues, für uns alle hier mit drei Schlagworten. Wir haben es mit dem Allmächtigen zu tun. Auch wenn wir das manches Mal vergessen. Nahezu jedes zeremonielle jüdische Gebet beginnt mit diesen Worten. Gepriesen sei der Ewige, der König ist über alles. Und ich denke, das hat einen Grund, dass man das so anfängt, weil man sich das immer wieder auch vergegenwärtigt. Es ist Gott, der der Herrscher ist, der Allmächtige über alles. Er ist der Allwissende. Und da sind wir manches Mal schon bei dem, wie wir beten. Ist euch das schon mal aufgefallen? Wenn wir beten, dass wir meistens Gott sagen, wie er das zu machen hat. Ich will da jetzt gar nichts Böses unterstellen, aber steckt ganz, ganz, ganz weit hinten nicht so ein bisschen dahinter, wir wissen es eh ein kleines bisschen besser als der da oben, wie es geht. Und so das dritte Schlagwort an dem Punkt, das ist allgegenwärtig. Ich bin mit Bitya, da war sie 4 etwa, unterwegs zu einem Weihnachtsgottesdienst auf den Bergen. Und auf einmal sagt sie zu mir, Papa, stimmt das, dass Jesus bei uns ist? Die Antwort ist leicht, ne? Ja. Damals hat sie noch mechanisch gedacht, also man hat das gesehen, wie die Zahnräder in ihrem Hirn da ratterten. Und nach ein paar Minuten sagt sie, dann müssen wir jetzt umkehren. Wieso? Ja, dann ist die Mama und die zwei Kleinen doch alleine. Wir sagen das nicht so als Erwachsene. Aber kennen wir das, dass wir uns manches Mal wirklich Gott verlassen fühlen? Ich denke schon. Dritte Vorbemerkung. Glaube sagt Ja zu Gott, auch dann, wenn wir ihn nicht verstehen. Das lasse ich mal einfach so stehen, erstmal. Ich werde das heute so ein bisschen in Thesen machen und ich werde die immer in der Ich-Form beginnen. Ob ihr euch da drin findet, ob ihr euch da reinbauen könnt, das ist dann eure Sache. Da habe ich dann eigentlich nicht mehr so sehr viel mit zu tun. Ich werde also jede dieser Thesen damit anfangen, ich glaube an Gott, den Schöpfer, weil. Erste These. Ich glaube an Gott, den Schöpfer, weil dieser Glaube die Angst nimmt. Stimmt das, wenn man das so denkt? Ich denke ja. Denn wenn ich davon ausgehe, dass der lebendige Gott, mit dem wir es zu tun haben, auch wirklich der ist, der alles das, was ist, aus dem Nichts ruft, dass es sei, wie es einmal in den Psalmen heißt, wenn er der ist, der der Anfang von allem ist, ja vielmehr noch, vor allem Anfang da ist, dann heißt das auch, es gibt nichts. Und nichts ist ziemlich wenig. Es gibt nichts, was ihm durchrutscht. Nichts. Und wenn er der Anfang von allem ist, dann hat er auch die Gegenwart in seiner Hand. Das, was dich jetzt ausmacht, was dir jetzt begegnet, das, was dir jetzt entgegentritt, das ganz gleich, ob es die Dinge sind, wo du sagst, klasse, das hat mir noch gefehlt, oder ob du sagst, das hat mir gerade noch gefehlt. Nichts rutscht ihm aus den Händen. Er behält alles in der Hand. Wie sagen die alten Israeliten, Baruch Ata Adonai Eloheinu Melech Haolam, gepriesen sei der Ewige, der der König ist über alles. Das schließt auf der einen Seite das gesamte Universum ein und dann noch sein kleines bisschen Leben. Mit den kaputten Zähnen, den kaputten Hüften, dem bescheuerten Blutdruck, der Diabetes, kannst du endlos fortführen, diese Richtung. Auch das hat er in seiner Hand. Und wenn das für die Gegenwart gilt, dann gilt das erst recht für die Zukunft. Wir leben in einem Land der kultivierten Panik. Selbst im Thai gibt es dieses Wort der German Angst. Ja, ist so, Werner. das findest du international, die German Angst. Ich weiß nicht, wie das mit eurer Bibel ist. In meiner steht immer noch drin, solange diese Erde steht, wird nicht aufhören Saat und Ernte, Frost und Hitze. Diese Erde, diese Welt, dieses unser Leben ist in der Hand Gottes, nicht in der Hand von Politikern, auch wenn es manches Mal so aussieht. Nicht in der Hand von Wissenschaftlern, auch wenn es manches Mal so aussieht. Nein, ich glaube an Gott, den Schöpfer, weil dieser Glaube die Angst nimmt. Ich glaube an Gott, den Schöpfer, weil der Gott, der alles aus dem Nichts ruft, das sie sind, auch mein Leben neu machen kann. Das ist ja eine Sache, die wir nicht gut hinkriegen. Also am besten kann man das immer feststellen, wenn man sich die europäischen Touristen oder meinethalben auch die australischen oder amerikanischen, also die, die so unfertig gebacken sind, wenn die irgendwo am Strand liegen. Die wollen sich ja verändern im Äußeren. Das ändert sich dann auch. Die meisten werden erst, die kriegen diese gare Hummerfarbe. Und danach werden manche von denen auch noch ein bisschen braun. Und dann warte mal eine Woche bis 10 Tage ab. Dann pellt sich das und dann sind die vorher weißer. Und dann sind sie weißer, als sie vorher waren. Wir kriegen es in den äußeren Dingen nicht hin. Und wenn man dann auch so ein bisschen reinguckt, was ist nach Energie der höchste Wirtschaftszweig in dieser Welt mit dem meisten Umsatz? Kosmetik. Kosmetik. Kosmetik heißt immer, ich versuche, mein Äußeres zu verändern. Meistens ist es ergebnislos. Bringt nicht so sehr viel. Die Bibel sagt, kann denn auch ein Leopard seine Flecken verändern? Der Thai sagt, ein Tiger verliert seine Streifen nicht. Der bleibt immer das Gleiche. Und wie viel mehr gilt das für die Bereiche, die uns eigentlich als Person ausmachen? Wenn ich meine Frau ärgern will, na, jetzt guckt sie schon wieder schräg nach oben, dann sage ich ihr, du wirst deiner Mutter immer ähnlicher. Das scheinen ein paar von euch zu kennen. Sie rächt sich dann und sagt, du ähnelst deinem Vater immer mehr. Wir kriegen das nicht hin, diese Änderung. Da können wir herumdressieren, herumerziehen an uns, wie wir wollen. Es funktioniert nicht. Wir kriegen es nicht hin. Wir bleiben die, die wir sind. Außer wir halten uns an den, der die Welt ruft, dass sie aus dem Nichts kommt. Der kriegt das hin. Denn ist jemand in Christus, ist er neu geschaffen. Oder sag's mit Petrus, damit man sich nicht nur auf den Paulus stützt. Habt das schon wieder vergessen? Nein, in der Übersetzung steht ihr, wisst ihr nicht, aber meistens ist das, habt das schon wieder vergessen? Dass ihr mit dem teuersten Preis freigekauft seid von eurem, von den Vätern, heute muss man das dazu sagen, und Müttern, an ererbten Wandel. Der kriegt das hin. Der die Welt aus dem Nichts ruft, der kann auch unser Leben neu machen. Ich glaube an Gott, den Schöpfer, weil der, der die alte Welt geschaffen hat, also die, in der wir jetzt so rumlaufen, auch die Verheißung der neuen Welt durchziehen wird. Die können wir uns oft gar nicht so richtig vorstellen, wie die ist. Da ist die Bibel relativ sparsam mit, wie das genau aussieht. Wahrscheinlich, weil wir es eh nicht begreifen würden. Aber er wird das durchziehen, diese neue Welt, wo es viele von den Dingen, die jetzt zu unserem Alltag, zu unserer Person gehören, überhaupt nicht mehr gibt. Das, was uns das Leben schwer macht. Ich habe mich vorhin mit dem Wolfgang unterhalten. Darf ich das erwähnen als Beispiel, Wolfgang? Er hat gesagt, wenn dann irgendwann Auferstehung ist, dann bleiben die künstlichen Gelenke liegen, die sind zu schwer. In den Himmel geht's ohne die. Da kannst du auch deine Goldkronen im Mund vergessen und manches andere. Das ist sicher. Wie es genau aussieht, das wissen wir nicht. Aber er wird diese Verheißung durchziehen. Ich glaube an Gott, den Schöpfer. Weil ich ihm und seinem Wort vertraue. Und es woanders nichts Verlässliches in dieser Welt gibt. Weder in uns noch außer uns. Und wenn Jesus sagt, selbst wenn der Himmel und diese Erde aufhören zu bestehen, wenn die ihn zerfließen, dann wird nicht ein kleines bisschen von diesem Wort, was wir in der Schrift haben, vergehen. Das ist eins von den zwei Dingen, die in der neuen Welt Gottes ganz genauso da sind, wie in dieser alten Welt. Das eine, wenn du in die Offenbarung reinguckst, 4. Kapitel müsste das sein, wo es heißt, und ich sah einen auf dem Thron sitzen, der sah aus wie ein Lamm, das geschlachtet ist. Irgendwo scheint etwas sichtbar zu sein, was die Ursache unserer Rettung ist. An der Leiblichkeit Christi. Und wir wissen das ja aus dem Bericht des Evangeliums auch, dass auch an seinem Auferstehungsleib die Auswirkungen der Kreuzigung in irgendeiner Weise noch sichtbar waren. Da wundert man sich natürlich, wenn man dran denkt, ja im Himmel, kein Leid, keine Tränen, kein Schmerz und alles diese Sachen nicht mehr, aber da scheinen sie noch da zu sein. Ich denke, das hat seinen Grund. Nämlich darin, dass wenn du dann vor dem Thron Gottes stehst, dass du nicht vergisst, warum du da bist. Ich auch nicht. Dass du das wirklich im Auge hast. Ja, ich bin hier. Weil der, der auf dem Thron sitzt, sich ans Kreuz hat nageln lassen. Und das andere, das Wort Gottes, das bleibt, das hat seine Gültigkeit bis dahin. Und wenn man sich das mal so anguckt, ich gehe jetzt nochmal zurück zu einer der Vorbemerkungen, wenn man da immer wieder versucht, auch zu modifizieren, umzudeuten, auf rein kultureller Basis versucht zu verstehen, was das Wort Gottes sagt, dann sind wir auf einer sehr, sehr gefährlichen Linie. Denn wir haben hier ein tolles Gemeindehaus. Ich freue mich da immer wieder dran, wenn ich hier bin. Das sind ja immer so größere Abstände, als wir vorhin reinfuhren nach Königsbrunn. Sagte meine Frau, sie war ja die letzten zwei Male, glaube ich, nicht mit, wo sie dann gesagt hat, Mann, hat sich dieses Königsbrunn verändert. Das ist richtig okay. Im Moment ist es schwierig, durch die Straßen zu kommen. Das ist aber eine andere Seite. Ist gut, wenn man sich dann noch ein bisschen auskennt und dann um die Ecken fahren kann. Ich bin immer wieder begeistert von unserem tollen Gemeindehaus hier. Aber wenn wir mal ganz nüchtern und ehrlich sind, sind wir nach einer Seite die armseligste Religion, die es in dieser Welt überhaupt gibt. Jetzt wüsste ich gerne, Werner, was in deinem Kopf passiert. So wie du gerade geguckt hast. Alle anderen Religionen haben was Großartiges zum Angucken, zum Vorzeigen. Wir nicht. Und ich nehme mal, wir kommen dann gleich noch hin, Werner. Ich nehme da mal nur so ein Beispiel, als man vor etlichen Jahrzehnten inzwischen den Fluss in Bangkok ausgeschachtet hat, hat man so einen Gipsbuddha gefunden. Den hat man rausgeholt, man hat festgestellt, ist ein sehr alter schon. Und der mit dem Kran den hochgehoben hat, um den rauszuheben, dem ist da was an der Befestigung kaputt gegangen. Das Ding fiel runter und fing an zu zerbröseln. Der arme Kerl hat einen Gott zerstört. Und die Berichte von damals, die sagen, der war schon dabei, sich das Leben zu nehmen, denn es war nicht nur ein Gott, sondern auch noch ein Alter, einer der ganz wenigen aus einer der früheren Zeiten in Thailand. Aber er wurde als Held gefeiert, denn als das Ding anfing zu zerbröseln, tauchte unter dem Gips eine Buddha-Figur aus 7 Tonnen massivem Gold. Als ich das erste Mal vor dem Ding gestanden habe, in dem Tempel, den man extra für den gebaut hat, da guckst du so hoch, den haben sie natürlich auch noch ein bisschen hochgesetzt, damit er noch imposanter wirkt, nicht? Da guckst du da hoch, du brauchst kein Buddhist zu sein, um das Empfinden zu haben, das Ding erschlägt dich. Du wirst dermaßen klein vor dieser Sache, da hast du was zu gucken. Wir? Was haben wir? Nix. Wir sind gleichzeitig, wenn wir auf der Ebene weiter argumentieren wollen, die reichste Religion. Wir haben das Wort Gottes. Das, was Gott zu uns redet, das, wo er sich offenbart hat, das, wo er gesagt hat, wie er ist, wie er mit uns umgeht, was er für uns getan hat. Aber wenn wir an dem kratzen, wenn wir das anfangen zu modifizieren, wenn wir das anfangen wegzuerklären, wenn wir das anfangen zu verändern, dann haben wir wirklich nichts mehr. Im Deutschen sagt man, in manchen anderen Sprachen auch, wer einmal lügt, dem glaubt man nicht. Und jetzt versucht das einfach mal anzuwenden. Wenn ich davon ausgehe, naja, so wie Gott über den Anfang der Welt geredet hat, ist ja wahrscheinlich doch anders gewesen, dann kann es daran liegen, dass Gott das selber nicht ganz kapiert hat, was da passiert ist. Wer sagt mir dann aber, dass er das, was am Kreuz passiert ist, wirklich kapiert hat? Oder unterstellen wir noch was Böseres. Er hat das so gesagt, dass das in irgendeiner Weise für uns Menschen begreifbar ist, aber eigentlich war es ganz anders. Wende das aufs Kreuz an. Oder noch schlimmer, jetzt unterstellen wir mal ganz böse Motive. Da hat er uns was vorgelogen. Also etwas behauptet, wieder besseres Wissen. Wer garantiert mir dann noch, dass das fürs Kreuz und die Auferstehung Jesu nicht ganz genauso gilt? Niemand. Da bleibt nichts mehr über. Da bleibt nichts mehr über. Es ist etwas, was mir, seit ich wieder in Deutschland bin, immer wieder sehr auffällt. Dass man unheimlich rumdeutelt an diesem Wort Gottes, auf dessen Basis wir stehen. Wir haben nichts anderes. Wenn wir das an die Seite schieben oder es uns nehmen lassen, bleibt nichts mehr über. Vielleicht ein bisschen Humanismus, vielleicht ein bisschen Pflege für religiöse Gefühle, okay. Aber davon kannst du nicht leben. Das funktioniert nicht. Ich glaube an Gott, den Schöpfer, weil ich ihm und seinem Wort vertraue und es woanders nichts Verlässliches gibt. Die Malesse fing genau damit an. Ist das wirklich so, dass Gott gesagt hat? Pünktchen, Pünktchen, Pünktchen. Ja, hat er. Und die letzte These. Ich glaube an Gott, den Schöpfer, der mich gemacht hat und der mein Vater ist. Im Psalm 100 heißt es mal, er hat uns gemacht und nicht wir selbst. Mensch, so wie du bist, mit den Dingen, die du vielleicht als Einschränkung empfindest, das hat was mit dem Plan Gottes für dein Leben zu tun. Mit dem, was du kannst und mit dem, was du nicht kannst. Wenn David das an anderer Stelle in den Psalmen so sagt, Gott hat mich wunderbar im Leib meiner Mutter gemacht, dann gehört alles dazu, was dich ausmacht. Darf ich mal so fragen? Warum bist du dann an vielen Stellen so unzufrieden mit dir? Heißt nicht, dass man sich nicht weiterentwickeln darf, dass man nicht auch irgendwelche neue Fähigkeiten aufbauen, aufnehmen kann. Das ist damit nicht gemeint. Aber unzufrieden, das heißt, ich werde nicht ruhig darüber, mit dem, wie ich so bin, ob das nun Beschränkungen sind oder die Dinge, die wir als Stärken empfinden. Er hat uns gemacht, nicht wir selbst. Und da hat er einen Plan mit. Da hat er sich was bei gedacht. Und so ein Stückchen positive Aussage dazu, die haben wir ja beim Paulus, der da sagt, ich habe eine Sache an der Backe, wahrscheinlich auch noch woanders, das macht so für mich den Eindruck, als würde der Engel des Satans mich beständig mit Fäusten schlagen. Also das war keine Erkältung, was der hatte. Das war was Heftiges. Und als er sagt, Gott, kannst du mir das wegnehmen? Denn ohne diese Sache wäre ich doch viel einsatzfähiger für dich. Und dann sagt Gott, nö, ich habe was Besseres für dich. Nämlich, ich lasse meine Gnade in dir wirken. Ich lasse meine Gnade aus dir herauswirken. Saulus, das gehört in meinen Plan mit dir hinein. Wenn das für den gilt, denke ich, ist es für uns nicht ganz für ungültig erklärt, oder? Nein, Gott hat sich was dabei gedacht. Und dann heißt es weiter in diesem Psalm, und zu Schafen seiner Weide. Das bringt uns, von daher mit den Liedern habt ihr prima ausgewählt, bringt uns da wieder hin, wo ihr mit den Liedern angefangen habt, nämlich zum Kreuz. Zum Kreuz gibt es so viel zu sagen, da wird man nicht mit fertig. Deswegen nur diesen einen Gedanken. Am Kreuz hat ein doppelter Wechsel stattgefunden. Einen, der betrifft dich und mich. Dieser eine Wechsel, der das macht, dass ich vom Sünder zum Kind Gottes gemacht werde. Ich weiß nicht, wie es euch damit geht. Ich begreife das in der Tiefe was das eigentlich heißt, nicht. Den ersten Teil, ja, den kann ich relativ gut begreifen, auch nicht wahrscheinlich, sonst würde ich mich ja selber nicht aushalten. Aber der zweite, da wird es schwierig. Und vielleicht hängt das damit zusammen, dass der Johannes sagt, wir sollen Gottes Kinder sein und wir sind es schon, weil es so unglaublich ist. Und das zweite betrifft einen Wechsel in Gott. Der lebendige Gott wird vom Feind der Sünder zum Vater der begnadigten Leute. Und das ist wahrscheinlich sogar noch viel weniger zu begreifen, weil wir uns ja nicht mal Gott vorstellen können, wie er in seiner Heiligkeit, in seiner Allmacht ist. Wir können darüber reden, aber wirklich vorstellen? Ich denke nicht. Und dieser Gott, von dem es heißt, er muss alles, was Sünde ist, ausmerzen, wird zum Vater der Begnadigten. Ich glaube an Gott, den Schöpfer. Es gibt sicherlich noch andere Gründe auch dafür, die man anführen kann. Aber diese 6 Gründe machen mich gewiss, ja, ich habe es hier wirklich mit dem zu tun, der die Welt durch sein Wort geschaffen hat, sodass alles, was man sieht, aus nichts geworden ist. Auf meinem Zettel steht jetzt, dass der Werner was spielt und ihr eine Minute nachdenkt.